Lieber Vater, nun lass es stille werden in uns. Lass alles, was uns noch bewegt, vom Tag von uns abfallen und zurücktreten. Und lass uns unser Antlitz erheben und unsere Herzen öffnen für dich, für das, was dein Heiliger Geist unserem lieben Bruder eingegeben hat. Und für die Augenblicke, wo wir dir und unserem geliebten Herrn Jesus Christus in diesem Wort begegnen. Und damit füllst du deine Nähe und alle Energien aus deinem Herzen auf in uns, sodass wir sagen können, du und der Sohn werden in zunehmendem Maße wohnhaft, innewohnend in uns. Und das ist das Wunder schlechthin, dass wir nicht mehr nur uns selbst sind. Ja, da wir immer weniger uns selbst bleiben und immer mehr dich und unseren Herrn Jesus Christus identisch werden. Und so habe Dank für die Tage, die wir hier miteinander verbringen. Habe Dank für alles Wort, was uns wieder ausgeteilt wird und dass wir aus nichts, aus keiner Vision und aus keiner Philosophie oder aus irgendwelchen Hoffnungen und vagen Erwartungen leben müssen, sondern aus den gewissen Zusagen deines heiligen, inspirierten Wortes. Und nun geh mit uns durch diese Stunde und auch dann in den Abend und habe Dank, dass du uns jetzt gehört hast und dass alle Engel um dich schweigen, wenn deine Kinder zu dir rufen. Geliebter Vater. Amen.
Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Das Thema heute Abend, die Souveränität Gottes und der geschöpfliche Wille im Blickfeld von Mose. Dieses Thema ist enorm spannungsgeladen. Und wir fragen, passen denn eigentlich diese beiden Aussagen von der Souveränität Gottes und dem geschöpflichen Willen, die so voller Widerspruch sind, passen denn die auf einer Ebene, in einem Satz hinein? Dieses Thema ist so aufregend und auch zugleich sehr wichtig, dass wir eigentlich eine ganze Konferenz damit ausfüllen könnten. Wir können das Thema auch noch erweitern. Die Souveränität Gottes und der geschöpfliche Wille im Blickfeld seines auserwählten Volkes oder auch anhand von Jona oder im Blickfeld der Bekehrung des Saulus. Gerade mit dieser Person wird uns ja sehr deutlich, wie grundverschieden und unterschiedlich die beiden Aussagen sind von der Souveränität Gottes und der geschöpfliche Wille. Wenn wir von der Souveränität Gottes und dem geschöpflichen Willen heute mal nachdenken, dann ist für uns die Schrift die alleinige Grundlage. Und damit wissen wir auch, es geht um den allein einzigen Gott, den Allerhöchsten, der auch der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist und durch ihn auch unser Vater. Wir beschreiben nicht ein Gottesidol, von dem es ja viele in der Welt gibt, sondern den einzig einen, der sich in seinem Sohn und der Schöpfung geoffenbart hat. Wir steigen einmal ein und ich möchte zum Eingang ein Wort aus 1. Korinther 8 von 4 bis 6 entnehmen. Wir wissen aber, sagt Paulus, dass ein Götzenbild, ein Idol, nichts ist in dem Kosmos. Keiner ist Gott als nur der eine. Allerdings gibt es solche, die den Namen Götter, Elohim, tragen, es sei im Himmel oder auf Erden. Es gibt ja tatsächlich viele Götter und viele Herrschermächte, Herren, Hoheiten. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Einschnitt. Aber für uns, für die Leute draußen gibt es 100.000 Götter und Herren, die sie anbeten, denen sie nachlaufen. Idole, wo sie denken, das ist das Lebensinhalt, der Lebensinhalt. Aber für uns ist ein gewaltiger Einschnitt. Für uns gibt es nur einen Gott, aus dem das ganze Weltenall ist und wir aus ihm. Und für uns gibt es also auch nur einen Herrn, durch welchen alles geschaffen geworden ist und wir durch ihn. Meine lieben Brüder und Schwestern, wenn wir einmal die Tiefe einer solchen Aussage bedenken, dass also unser kleines und oft auch bedeutungsloses Leben unter dem Ja Gottes steht, nicht nur das ganze Weltenall, sondern auch unser kleines Leben, Sie und ich, sind darin mit eingebettet. Ganz gewaltig ist das hier. Mit diesem Vers wird eindeutig klargestellt, wer der Herr im Hause ist und wem Autorität und Anbetung gebührt. Hierüber gibt es keine Diskussion. Auch wenn ein Freund mir neulich sagte, der ist in einer Studentengemeinde, dass bei ihnen der Gottesbegriff ein ganz klein wenig über dem Menschen steht. Das heißt also, dass unser Gott mit dem Menschen zusammen die gleiche Entwicklungsstufe gehabt hat. Wir müssen uns schon manchmal fragen, bei den widersprüchlichen Gottesbildern, die auch Glaubende oft haben, welch einen Stellenwert hat eigentlich dieser Gott, zu dem wir beten, zu dem Gott, aus welchem das gesamte Weltenall seine Existenz hat, welchen Stellenwert? Dazu heißt es in Offenbarung 4,11, du bist würdig und Herr, und du bist Gott, den Preis und die Ehre und das Vermögen zu empfangen, denn du hast das All erschaffen und durch deinen Willen war es und ist erschaffen und gebildet worden. Liebe Geschwister, um seinetwillen ist das ganze All und auch wir, nicht weil Vater und Mutter sich kennengelernt hat, sind wir geworden, sondern in diesem Wort, in diesem Zeugnis, global das All, sind auch wir mit eingebettet. Nach seinem Willen ist alles geschaffen. Das heißt, was hier im ganzen Schöpfungsall ins Dasein gerufen wurde, besteht oder untersteht der Willensabsicht Gottes. Das ist ein so gewaltiger Satz, der alle menschliche Vorstellung und Berechnung dimensionenweit überlegen ist. Ein weiteres Zeugnis nenne ich aus Epheser 4, Vers 6. Ein Gott, ein Gott. Und jetzt kommt ein Zusatz. Ein Vater aller, der da ist über allem und über alles und in allen. Dieser Vers zeigt uns eine komplexe Schau von dem einzig einen Gott, der nicht nur Schöpfer des Alls sein will, sondern in diesem Text sehr deutlich herausgesteckt, sondern auch Vater. Vater, nicht nur ein Gott aller, das ist er zweifellos als Schöpfer, sondern zeugungsmäßig ein Vater aller. Zuerst über alle und alles und am Ziel der Vater in allen, so wie es ja in 1. Korinther 15, Vers 28 uns geschildert wird. Das Ziel aller Weltzeiten, aller Gottesprogramme, ist nicht Gott alles in einem, das war er am Uranfang, später dann er alles in sich und seinem Sohn. Und heute? Wir können es kaum fassen. Gott alles in sich, in seinem Sohn und in den Söhnen. Aber das ist auch nicht das Letzte. Es geht über Israel bis hinein zur Schöpfung, bis dann alles in allen Gott sein wird, und zwar Vater, Vater. Liebe Geschwister, da frage ich manchmal, wenn wir schon von dieser Zielbedeutung Gottes wissen, ob nicht dieser große Gott, Vater, schon jetzt in uns alles sein darf und kann. Ist gewaltig, ganz, ganz gewaltig. Wir denken auch an das Zeugnis aus Philipper 2, da heißt es, alle Knie werden sich beugen und alle Münder werden von innen heraus übereinstimmend bekennen, dass es nur einen Herr gibt. Und dieses Bekenntnis wird erfolgen zur Ehre Gottes des Vaters. Die Schöpfung wird nicht nur einmal nur Gott anbeten, sondern in einem Sohn-Vater-Verhältnis stehen, zur Ehre Gottes des Vaters. Zu diesem Thema mache ich eigentlich 4 Aussagen. Und über die eine wollen wir heute Abend etwas nachdenken. Die Souveränität Gottes und der geschöpfliche Wille im Blickfeld eines Mose. Und Mose kam an den Berg Gottes, an den Horeb. Und damit begann der 3. und der 3. Abschnitt seines Lebens. Manchmal sage ich, Mose studierte 40 Jahre Pharaologie. Und dann ging er in die Wüste und hütete Schafe. Dann studierte er 40 Jahre Schafologie, am Ende seines Lebens noch einmal 40 Jahre Wüstologie. Unter dem Zerbruch seines Lebens mit einem Volk, was widerspenstig war. Mose hatte ein Leben aussichtsreichster Karriere vor sich, im Hause und am Hofe des damals mächtigen Mannes der Erde Sohn sein zu dürfen. Das war doch nicht jedermanns Teil. Zumal er ja aus dem Wasser gefischt wurde, an Sohnes statt angenommen war. Bei Mose steht uns die Souveränität Gottes gegenüber menschliche Entscheidungen sehr deutlich vor Augen. Über sein ganzes Leben sieht man die führende Hand Gottes, die Bestimmung, ihn als Auserwählten und als Führer seines Volkes. Über den hilflosen Schrei aus einem kleinen Schilfkästlein gelangt er an dem Hof Pharaos, dem mächtigsten Mann damaliger Zeit. Und wir fragen uns, wer hat dem Mose das Geheimnis verraten, dass er ein Israelit ist? Wer war es? War es die Stiefmutter? Er war ja Adoptivsohn. Oder war das wegen der Beschneidung? Ich weiß es nicht. Es steht jedenfalls nicht in dem Text. Wohlverständlich, aus eigener Initiative erschlug er einen Ägypter. Das kann nur ein Choleriker machen. Ein Choleriker, ein Phlegmatiker bringt das gar nicht fertig. Schlug er einen Ägypter und musste fliehen und blieb ein Fremdling 40 Jahre im Lande Midian, bis Gott ihm aus dem brennenden Dornbusch an sprach, Mose führe mein Volk aus Ägypten. Aber Mose, der war nicht zu bewegen, nein. Als 80-Jähriger hatte er jede Vorstellung verloren. Wo sind die 80-Jährigen unter uns? Jede Vorstellung verloren, dass Gott mit dem auserwählten Volk Israel noch eine Geschichte machen würde. Die vergangenen 40 Jahre in der Wüste mit der Beschäftigung einer Herde macht aus ihm einen bedeutungslosen Mann ohne Selbstbewusstsein. Seine eigenen Pläne, die waren schon längst im heißen Wüstensand ausgetrocknet und verdorrt. Er hatte sicherlich jede Hoffnung auf Rettung seines Volkes schon längst vergessen. Da hinein spricht Gott sein Wort und offenbart sich ihm. Ich bin der Gott eurer Väter. Aber das reicht dem Mose nicht. Nein, das reicht ihm nicht. Unter welchen Namen soll ich denn vor Pharao und vor meinem Volk treten? Und Gott nennt nun hier zum ersten Mal seinen Namen. Ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Ohne Anfang, ohne Ende. Ich bin der Ewigseiende, der Dabeiseiende. Der selbst existierend eine, der einzigartige, der in und von sich selbst ist. Ich werde sein, der ich sein werde, gestern, heute und derselbe in allen und durch allen Äonen. Ich bin der Unveränderliche in Raum und Zeit, bei dem es kein Nachhererkennen gibt, weil Gott alle Dinge auf einmal sieht. Dieser einzigartige Name zeigt uns ihn als den Allmächtigen, den Allgegenwärtigen und den alles würgenden Gott. Es ist ein Jammer, dass die Elberfelder Übersetzung bei der Revision dieses Wort Yahweh ausgetauscht hat mit Herr. Herren gibt's wie Sand am Meer in dieser Welt, aber dieser Name Yahweh, der ist einzigartig. Warum hat man das gemacht? Bevor auch nur das kleinste Materieteilchen, die Neutronen, die Elektronen, die Atome, die Moleküle, bevor die Materie ihre Gestalt und Form annahm und bekam, bevor die unendlichen Räume des Weltalls geschaffen wurden, längst bevor der Sekundenzeiger eine Bewegung tat, war ich da. Und dieser eine spricht zu Mose: Gehe hin, ich will dich zu Pharao senden, dass du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten herausführst. Und Mose sattelte den Esel, nahm sein Weib und seine beiden Söhne und kehrte nach Ägypten zurück. Da sprach Jahwe zu Mose: Wenn du vor Pharao stehst, will ich sein Herz verhärten, so dass er das Volk Israel nicht ziehen lassen wird. Ich frage einmal hinein, haben wir schon vor solchen Widersprüchen gestanden, dass wir Gott gefleht und gebetet haben um eine Antwort und dann hat uns Gott einen Weg gezeigt und dann sperrt er ihn wieder generell zu. Ich denke an Abraham, eine große Verheißung, wir haben sie gefleht und dann kam der Isaak und dann musste er dieses von Gott Erbetene, musste er wieder zurückgeben. Dann versperrte Gott den ganzen Weg. Wir denken an Paulus, da hat er eine Vision, komm herüber nach Europa. Und da kam angekommen und da sperrte man ihn in Philippi ein, im Gefängnis. Ist das etwa der Weg, den Gott uns zeigt, liebe Geschwister? Warum schickt Gott den Mose zu Pharao? Um in gleichem Atemzug baut Gott eine Mauer nach der anderen auf, dass Mose schier verzweifelt. Mose fängt an, in der Gegenwart Gottes zu lernen, was die Größe, die Allgewalt, die Herrlichkeit dieses Namens beinhaltet. Es häufen sich also Plagen auf Plagen und immer wieder lesen wir, und Gott verstockte das Herz Pharaos, bis er völlig zerschlagen sich dem Befehl Mose ergibt. Aber kaum ausgezogen, wird Mose in allergrößte Schwierigkeit gebracht. Im Rücken die feindlichen Heere Ägyptens und vor ihnen das Meer. Und wieder erlebt Mose die Gegenwart in der Schechina, an der Herrlichkeitswolke Gottes. 40 Jahre musste Mose das halsstarrigste und unbeugsamste Volk auf Erden durch die Wüste führen. Manchmal verzweifelt am Boden liegend, rief er den Namen des Herrn an. Auch da, wo Gott sein Volk wegen der Bosheit und Habherzigkeit von dem Erdboden vertilgen wollte, stand Mose angesichts Jahwes und flehte für sein Volk. Bei Martin Buber ist das so wunderbar. Da lesen wir, und Mose strich das Angesicht Gottes, Jahwes, glatt. Kennen Sie das, wenn Väter solche Zornsfalten bekommen, weil die Kinder nicht spuren? Ja, und ein Kind setzt sich dann auf den Schoß und sagt: Babi, sei nur wieder lieb, sei nur wieder lieb. Das ist das Bild. Mose trat angesichts Jahwes und strich das Angesicht Jahwes glatt und sagte: Wenn du als der Allerhöchste nicht mehr imstande bist, dein gegebenes Wort zu erfüllen und einzulösen, nämlich Israel, dein Volk der Verheißung, ins Land zu bringen, werden alle Nationen erfahren und die Ägypter, die lachen sich kaputt, wie unvermögend und begrenzt deine Macht und Gewalt ist, wie du deinen Mund zu voll genommen hast und scheiterst an der Bockigkeit, dem Unwillen eines kleinen, bedeutungsvollen Völkchen von Menschen. Mose hielt diesem allesvermögenden Gott sein gegebenes Wort vor. Wenn du das tust und dein Volk ausrottest, dann hast du deine ganze Ehre verspielt, weil eine kleine Schar widerspenstiger Geschöpfe deine Pläne und deine Liebesgedanken völlig durcheinander bringen und ins Gegenteil verkehren. Wir lesen im Psalm 106, Vers 23, da sprach Jahwe, dass er sie verdilgen wollte, wenn nicht Mose, sein Auserwählter, vor ihm in den Riss gestanden hätte, um seinen Grimm vom Verderben abzuwenden. Wenn Menschen nicht glauben können, dass Gottes Verheißungen und Eidschwüre ohne Ausnahme in Erfüllung gehen werden, dann vermissen wir oft diese priesterliche Gesinnung eines Mose, der sprechen konnte: Wenn du, Gott, nicht imstande bist und bringst dein Volk in das Land der Verheißung, was du dir vorgenommen hast, dein Volk zurückzuführen, dann tilge mich aus dem Buche des Lebens. Das ist Gesinnung. Das ist Gesinnung eines Mose. Und ich kann Ihnen sagen, wenn ich nicht wüsste, dass Gott mit dieser verdorbenen Schöpfung ein Ziel, ein Ende haben wird, dann würde ich meine Gotteskindschaft und Auserwählung zurückgeben. Wo sind diese Menschen, die so fürbittend für eine verdorbene und in Sünde gefallene Welt einstehen? Mose konnte sagen, wenn du dein Wort nicht einlöst, dann lösch mich aus, dann lösch meine Existenz weg. Wo gibt es solche Gesinnung unter den Glaubenden? Menschen, die um die Verlorenheit dieser Welt wissen und die wie Mose eine glühende Hoffnung haben, weil Gott alles vermag und alles zurechtbringen wird. Die meisten, ich rede von Glaubenden, die meisten sitzen auf dem Hügel, wo auch Jona gesessen hat. Und warten voll Begierde und Schadenfreude, dass Gott nun endlich Feuer und Schwefel regnen lässt, um die ganze gottlose Gesellschaft für immer und endlos in die Hölle zu schicken. Haben wir den Unterschied gemerkt zwischen Jona und Mose? Und dann gibt es noch eine typisch fast pietistische Frage. Was wird denn aus dieser gottlosen und ungläubigen Menschheit, die sich nicht retten lassen wollte? Was aus Gott und seinem gegebenen Wort wird? Nein, da fragt man nicht, ob er zu seinem Recht und ob er sein vorgesetztes Ziel erreicht. Das steht überhaupt nicht im Raum. Hauptsache, der Mensch hat seinen Willen bekommen und landet, weil er nicht gewollt hat, für immer in den Feuersee. In Lukas 14, Vers 28, da wird uns auch diese Sache sehr eindrucksvoll gezeigt. Da will einer einen Turm und ein Haus bauen und es steht die Frage, wenn unter euch einer einen Turm bauen will, dann setzt er sich zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er auch das nötige Geld zur Ausführung habe. Kann das auch für Gott zutreffen, dass er am Anfang alles durchgerechnet hat mit seinem Sohn, ob sich lohnt, eine Schöpfung zu bauen? Kann es auch für Gott zutreffen? Es heißt dann weiter, auf das nicht etwa, wenn der Grund gelegt ist und man es nicht zu vollenden vermag, alle, die es sehen, anfangen und ihn zu verspotten und verhöhnen und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und vermochte nicht zu vollenden. Dass heute Menschen so verächtlich und oberflächlich über Gott und von Gott sprechen, das hängt ein klein wenig mit den Gläubigen zusammen, weil sie diesen Hohn und diesen Spott selbst durch Unglaube an sein geschriebenes Wort auslösen. Weil ja dieser Gott besonders in der Verkündigung seines Wortes als ohnmächtiges Wesen, als Schwächling von dem viel stärkeren Willen des Geschöpfes überrannt und an die Wand gedrückt wird, wenn schon der Allerhöchste, der Allherrscher, seinen Willen äußert, alle zu retten, dann wird er von seinen Geschöpfen in die Schranken gewiesen, weil sie nicht wollen. Was aus seinem geplanten Gotteszielen mit dem erschaffenen All wird, das ist der großen Mehrzahl von Gläubigen völlig egal. Ich gebrauche manchmal ein Bild bei einem solchen Thema, und zwar ein Bild von 100 Stockwerken. Ein großes Wohnhaus. Gemeint ist der Schöpfungsbau. Ein Universum mit Milliarden Galaxien und Sonnen und bevölkert mit einer für uns unzählbaren Schar von Menschen und Geisteswesen. In diesem Hochhaus, da geht es keinesfalls gemütlich und auch friedlich zu, nein. Obwohl der Hausherr überall die Hausordnung mit Gebote und Gesetze aufgestellt hat, machen die Bewohner des Hauses, was sie wollen. Kaum einer fragt nach ihm oder bezahlt mit Dankbarkeit Miete. Er hat sogar alle Kosten in Rechnung gestellt und auf seinen Sohn abgelegt und hat der Sohn dabei sein Leben verloren. Umsonst dürfen sie in seiner Gnade und Gunst leben. Aber alles schreit und erhebt sich gegen ihn und jeder gegen den anderen. Zu 100.000 bringen sie sich um. Und zuletzt werden alle Zwischendecken noch in die Luft gesprengt und alles sinkt in eine bodenlose Tiefe für immer und ewig. Nur ganz oben, im obersten Stockwerk. Da singen die Heiligen das große Halleluja. Singen Sie es mit? Singen Sie es mit? Nicht einen Ton, nicht einen Ton würde ich singen, ob dieses himmelschreienden Elendes, ob dieses Grauen, ob dieses Grauen. Ja, einer milliardenzahlenden Schöpfung, ja, die ausgeschlossen sind von dem neuen Leben, von Gott getrennt sein müssen, in alle Ewigkeit. Und noch eins, dieser geniale Bauherr hat am Anfang, also vor Beginn der Schöpfung, alles geplant und alles durchgerechnet, dass nicht etwa Unvorhergesehenes ihn überraschen könnte. Und im Wissen eines solchen verheerenden Ausganges, mit einem nicht übersehbaren Trümmerfeld und einem quälenden Schrei, der auch noch Milliarden von Jahren kein Ende findet, erstellt der souveräne Gott, der Allgewaltige und Allerhöchste, dann das Universum. Das mag glauben, wer will. Das kann nur die Theologie der Finsternis sein, die das Gottes- und Vaterbild so übel zerfetzt hat. Wir kehren zurück zu Mose. Der Apostel Paulus beleuchtet nun im Römerbrief, Kapitel 9, Vers 14, die Situation Mose und Pharao und fragt nun in Bezug auf die Bevorzugung Jakobs und Esaus: Den ersten habe ich geliebt und den zweiten gehasst. Was sollen wir hierzu sagen? Ist das etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Liebe Geschwister, wir wissen doch um die Geschichte. Zwillinge waren's. Bevor sie etwas Böses fabriziert haben, bestand schon längst die Auswahl von Gott. Den einen, den habe ich vorgezogen und den anderen habe ich zurückgestellt. Der ist für mich jetzt nicht dran. Der ist nicht dran. Können wir eine Brücke bauen zu uns? Ich kenne viele Familien mit 6, 8, 10, 12 Kindern. Ja. Der Ernst und das Kredel findet zum Glauben. Und die anderen? Die anderen? Ist das ungerecht, dass der Herr aus der Familie den einen herausholt und den anderen zurückstellt? Ist das ungerecht? Wenn das Ende wäre, ja. Aber der Weg der Auserwählung geht nur über eine zeitliche Bevorzugung, damit die anderen durch die vorher erwählt und berufen sind, zurechtgebracht werden. Das ist die Methode Gottes. Und deshalb sehen wir das also auch bei diesem Text. Da heißt es: Ist das ungerecht? Den Jakob nimmt er heraus und seinen Bruder lässt er stehen. Und Paulus sagt, das ist ganz und gar ausgeschlossen. Darüber brauchen wir überhaupt nicht zu diskutieren. Denn Gott sagt zu Mose: Ich werde begnaden, wen ich begnadige, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Also nun, folgerichtig. Paulus ist ein scharfer Denker. Liebe Geschwister, und wenn wir beim Bibellesen und bei Versammlungen hören, das Denken verlieren, dann können wir auch unseren Glauben abgeben. Also nun folgerichtig: Es liegt nicht an dem Wollenden noch an dem Laufenden, sondern an dem alles Erbarmenden und Begnadigten Gott. Denn die Schrift sagt zu Pharao: Eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht, mein Vermögen erzeige und damit mein Name verkündigt und hindurchgetragen werde auf der ganzen Erde. Deshalb. Über eine solche Aussage muss man doch einmal nachdenken. Und Paulus kommt nun zum Schluss und sagt: So denn, wen er will, den begnadigt er, und wen er will, den verhärtet er. So wirst du nun sagen: Warum tadelt er noch? Denn wer hat seinen Willen, seine Absicht widerstanden? Wer hat auf die Dauer dem Willen Gottes Widerstand leisten können? Ja, freilich, wer bist du eigentlich, um Mensch, der du vor Gott Recht haben willst? Nicht wahr? Hier bricht doch die ganze scheußliche Auffassung von dem sogenannten freien Willen des Menschen bodenlos auseinander. Wer hat denn der Gemeinde Gottes diesen wahnsinnigen Irrtum gelehrt, dass der Wille des Geschöpfes zu einem Bollwerk gemacht wird, dass Gott niemals seinen Willen zur Ausführung bringen kann. Wer hat der Gemeinde diese heilige Kuh vom freien Willen des Menschen gelehrt? Doch nicht das Wort Gottes, sondern die verführte Philosophie und die Theologie in den vergangenen 2000 Jahren. Wer hat seinen Willen widerstanden? Haben Sie diesen Satz in Ihrer Bibel unterstrichen? Das ist eine gewaltige Frage. Die Frage gibt Antwort über den Endausgang meines Lebens und der Völker und der ganzen Schöpfung. Das wäre ein Thema für sich. Ist es überhaupt möglich, fragen wir uns, dass ein Geschöpf für immer dem Schöpfer trotzen und gegen ihn rebellieren kann? Es hat den Anschein, dass die Glaubenden den Unterschied und das Verhältnis, die Relation zwischen Mensch und Gott total verloren haben. In der Tat sieht es manchmal so aus, wie in einem schwachen Bild gesprochen, ein Frosch begegnet eines Tages einen Elefanten und der Frosch sagt, den fresse ich auf. Und er bläst sich auf, bis er zerplatzt. Das ist das Ende eines frommen Wahns, mit dem freien Willen sich gegen Gott auflehnen zu können. Und es wäre gut, wir würden uns einmal die Zeit nehmen, uns aus seinem untrüglichen Wort uns den Weg zeigen zu lassen. Ich lese mal einige Zeugnisse aus den Propheten. Da heißt es in Jesaja 45, ich bin Yahweh, der einzig eine, und sonst ist keiner, außer mir ist kein Gott. Ich bin Yahweh, der ewig Seiende, und sonst ist keiner, der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, den Frieden mache und das Unglück schaffe. Ich, Yahweh, bin es, der dieses alles wirkt. Das heißt, ich trage Grund und letztendlich die letzte Verantwortung über alles. Jesaja 46, Gedenke des Anfänglichen. Liebe Geschwister, warum denken wir so wenig nach von dem, was Gott am Anfang geplant und gedacht hat? Von Anfang an sein Gottesvorsatz, sein Liebesplan, Gedenke dessen, was von der Urzeit her geschehen ist und schon feststand, dass ich Gott bin und sonst keiner, dass ich Gott bin und keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ziel und den Abschluss verkündige, von all das her, was noch nicht geschehen und noch nicht erfüllt ist, der ich spreche mein Ratschluss, soll zustande und zur Ausführung kommen und all meinen Willen und mein Wohlgefallen werde ich tun und vollführen. Ich habe geredet und werde es auch kommen lassen. Ich habe meinen Plan entworfen, ich habe ihn gemacht, und werde ihn nie zur Ausführung kommen lassen können, weil die Geschöpfe nicht wollen. So müsste es eigentlich dastehen. Diese Einfügung ist nicht biblisch, auch nicht göttlich. Ich wollte nur mal den Kontrast herausstellen. Nein, ich habe entworfen und meinen Plan gemacht und werde ihn auch ausführen. Jesaja 14, Yahweh, der Herr Scharen, hat geschworen, gesprochen, wie ich es vorbedacht, also geschieht es. Und wie ich es beschlossen habe, so wird es zustande kommen. Das ist der Ratschluss, der beschlossen ist über die ganze Erde. Und das ist die Hand, die ausgestreckt ist über alle Nationen. Denn Yahweh, der Herr Scharen, hat einen Beschluss. Und wer wird es vereiteln? Verstehen wir die Brücke? Jesaja und Paulus, wer ist im ganzen Schöpfungsall in der Lage, den Willen, die Absicht und den Vorsatz Gottes vereideln zu können? Wer? Und seine ausgestreckte Hand, wer könnte sie zurückbiegen? Oder wer seinen Willen Widerstand leisten? Wer ist die ausgestreckte Hand? Das ist der Christus. Der Christus, die Rechte ist erhöht und behält den Sieg. Die Rechte. Er hat sich gesetzt zu Rechten. Und wer gehört mit dazu? Zum Sohn auch seine Söhne. Wissen wir, was auf uns wartet, wenn der Herr seine Gemeinde vollendet haben wird? Gewaltiges, ganz Gewaltiges. mit dem Christus einmal alles zum Sieg zu führen. Kapitel 43, wir sind noch Jesaja, Vers 13, da ist niemand, kein Geschöpf kommt in Betracht, der aus meiner Hand errette. Ich wirke, und wer kann es abwenden und rückgängig machen? Wer hat das Vermögen, den Plan Gottes zu durchkreuzen? Niemand kann mir etwas aus der Hand reißen. Was ich tun will, kann niemand verhindern. Nach der Übertragung der guten Nachricht. Geben uns diese Zeugnisse nicht eine klare, eindeutige Antwort auf die Souveränität Gottes und den geschöpflichen Willen? Wie heißt es im Psalm 135? Alles, was ihm wohlgefällt und nach seinem Willen ist, das geschieht, wo? Im Himmel, auf Erden, im Meer und in allen Gerichtstiefen. Gerichtstiefen. Liebe Geschwister, ist das nicht ein wunderbares Zeugnis? Wenn wir uns erinnern lassen, auch an Nebukadnezar, sag mal, dieser stolze Fratz, wie er auf der Babel hinher spazierte, alles mein ist alles mein, und wusste nicht, dass Gott schon längst nach seiner Krone gegriffen hatte. Und dann schickte er diesen Gewaltherrscher, Nebukadnezar, ein Abbild für die Finsternis, für den Satan, dann schickte er diesen Mann zum Gericht aufs Feld. 7 Zeiten. Wir können durchaus annehmen, es können auch 7 Äonen sein, wir wissen das nicht. Aber es steht dort am Ende der Tage. Am Ende der Tage. Das heißt also, wenn kein Tag mehr folgt. Tag kann es nur geben im Gegensatz zur Nacht. Wenn die Nacht vollständig verschlungen ist, wenn es keine Finsternis mehr geben wird, am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar mein Herz zu dem Höchsten empor und pries den Allgewaltigen und verherrlichte den ewig Seienden. Und jetzt kommt dieses Zeugnis, sagt, alles und alle werden wie nichts geachtet. Das hat er lernen müssen. Wie nichts geachtet. Und nach seinem Willen tut er. Und da ist niemand, der ihn fragen kann, warum machst du das eigentlich so? Warum machst du das eigentlich so? Liebe Geschwister, das ist ein ganz gewaltiges Wort. Er tut alles nach seinem Willen und Wohlgefallen. Im Himmel, auf Erden, im Meer und in allen Tiefen. Ich frage jetzt, 1. Timotheus 2, Vers 4, er will, was will Gott? Was will Gott? In seinem Inneren, was will Gott? Dass alle Menschen gerettet werden, nicht geholfen. Gott, bei Gott ist, das ist kein Wohlfahrtsunternehmen, liebe Geschwister. Er will, dass alle gerettet werden, aus dem Tod in das Leben hinüberkommen. Und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was ist Erkenntnis? Das ist nicht, sind nicht nur ein paar fromme Sprüche, die man hat, sondern Erkenntnis ist das liebesmäßige Einswerden mit Christus durch Hingabe, zwecks Zeugung göttlichen Lebens in uns, zwecks Lebensvermehrung, das ist Erkenntnis. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, sie zur Erkenntnis der Wahrheit. Was ist Wahrheit? Nein, fragen wir nicht. Wer ist Wahrheit? Das ist Christus. Das ist Christus. Alle zur Erkenntnis, zu einem liebesmäßigen Einswerden mit dem Christus kommen. Noch ein Zeugnis aus Epheser 1, 9 bis 10 oder 11. Nach dem göttlichen Vorsatz wirkt er alles nach dem Ratschluss seines Willens. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt noch Diskussionen gibt. So eindeutig ist hier die Schriftaussage. Nach dem göttlichen Vorsatz wirkt er alles nach dem Ratschluss seines Willens. Das heißt also, auch der Feuersee ist ein Gerichtsort seines Willens und keinesfalls der Behälter seiner Ohnmacht und seines Unvermögens. Dass Gott sich dann, weil eben die Mehrheit der ganzen Schöpfung sich nicht retten lässt, einen Behälter bauen muss, installieren muss. Und dort kommt das ganze gottlose Volk hinein. Nein, liebe Geschwister, er wirkt alles nach dem Ratschluss seines Willens und nun geht es weiter. Nun geht es weiter mit dem Ziel. Mit dem Ziel. Das ist eines der herrlichsten und leuchtesten Zeugnisse der Schrift. Mit dem Ziel, dem All, dem gesamten Weltenall, in der Vollendung aller Zeiten den Platz unter dem Haupte des Christus zu geben. Liebe Geschwister, manchmal schaue ich hinein, ob eine Reflexion von diesem gewaltigen Offenbarungszeugnis in uns lebt, Wir sind es der Welt, die ohne Hoffnung lebt, schuldig, ihnen diese Hoffnung zu zeigen, diese Hoffnung, dass Gott einen Vorsatz hat und dass er alles wirkt, von Anfang bis zum Schluss, nämlich das ganze Schöpfungsall, seinen Platz zu geben unter Christus dem Haupt, wie wir es heute schon in seiner Gnade, wir können es nicht fassen, haben. Wenn der Geist Gottes einen Menschen aus dem Tod in das Leben führt, dann führt er doch ihn nicht in dieser Gemeinde und jener Gemeinde zu den Methodisten und Baptisten, dann führt der Heilige Geist immer uns und den Einzelnen zum Glied an dem Leibe des Christus. Ihr seid alle durch einen Geist zu einem Leibe getauft und programmiert. Und wenn wir Glieder sind, durch den Glauben in seiner Gnade, dann gehören wir zu Christus, dem Haupt. Wir sind nur zeitlich vorgezogen, liebe Geschwister. Wer aus seiner eigenen Motivation denkt, er ist ein Auserwählter und ein Glied an Leib Christi, der kann sich mal erheben. Ich würde mich gern mal mit ihm am Ausgang unterhalten. In der Gnade sind wir berufen, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, sagt Paulus. Hier streicht er alles durch, was mit uns, mit unserer Leistung, mit unserem Vermögen, mit unseren Begabungen zusammenhängt. Nicht aus uns, denn nicht aus Werken, auf das ich nicht jemand rühme. Wir sind rundherum sein Gnadenwerk. Und deshalb kann man ja eigentlich gar nicht, liebe Geschwister, wem diese Gnade einmal geschenkt ist, der kann gar nicht anders, als zu lieben und sich zu freuen, wenn die Schöpfung auch nach Jahrtausenden schwerer Gerichte heimfindet. Wir waren von dem Vers 19 in Römer 9 ausgegangen, weil Paulus eine Frage gestellt hat, die wir versucht zu beantworten. Denn wer hat seinen Willen widerstanden? Paulus beantwortet diese Frage und führt uns in eine Töpferwerkstatt hinab. Dort zeigt er in aller Klarheit, wie das zusammenhängt mit dem sogenannten freien Willen. Liebe Geschwister, für mich gibt es überhaupt keinen freien Willen als Geschöpf. Das Geschöpf hat einen eigenen Willen. Und diesen eigenen Willen kann das Geschöpf gegen Gott ausspielen. Ja, nur hat Gott längere Beine. Gott hat längere Beine. Zu irgendeiner Zeit erreicht er uns. Und da holt er uns ein. Liebe Geschwister, vergesst nicht, ich lernte einen jungen Mann in Sibirien kennen und wir haben 3 Jahre jetzt viel telefoniert. Er war ungläubig. Ich habe ihn gefragt, wo er herkommt. Ja, und vor 6 Wochen spät rief er an, sagte: Johannes, Gott hat Gnade gegeben. Ich bin hindurch. Ich werde einen Satz nicht vergessen, den du mir hier draußen am Frühstückstisch gesagt hast. Johann, du kannst hinlaufen, wo du willst. Die Liebe Gottes wird dich erreichen. Ich will sagen, dass er nur unseren eigenen Willen zerbrechen kann. Der eigene Wille, der gegen Gott ausgespielt werden kann. Wir denken an Demas, der hat einen eigenen Willen. Der hat auch gemacht, was er wollte. Wir denken an das Volk Israel, das ist ein Thema für sich. Ihr habt nicht gewollt. Die Folge von unserem eigenen Willen ist immer Gericht. Das geht nicht anders. Bei Israel so, bei uns nicht, bei den Völkern geht nicht anders. Ihr habt nicht gewollt. Die Folge davon ist, euer Haus wird euch zur Wüste werden. Wie lange? Für immer und ewig? Nein, da ist ein kleines Wörtchen drin. Bis ihr zerbrochen sind und den anbetet und verherrlicht, der kommt. Dann ist Israels Leidensstraße zu Ende. Bis dorthin gibt es noch furchtbares Leid. Ihre Eigenwilligkeit. Der Mensch und das Geschöpf hat einen eigenen Willen. Und das ist ein Unterschied zwischen eigenem Willen und freien Willen. Der Töpfer nimmt aus der formlosen Masse einen Klumpen Lehm und formt ihn nach seinen Vorstellungen, nach seinem Willen, zu einem Gefäß seiner Herrlichkeit. Das andere bleibt vorerst in Unehre, ja in Widerspenstigkeit und Ablehnung liegen. Das ist der Unterschied. Der Töpfer hat Autorität und Vollmacht, in die leblose Masse ein Stück Lehm herauszunehmen und es zu formen als Gefäß seiner Gnade und Herrlichkeit. Das andere lässt er unbearbeitet liegen. Das ist eigentlich das ganze Bild von dem Töpfer. Der Unterschied zwischen dem Töpfer und dem formlosen Tun ist ja erheblich. Wer gerne den Töpfer auf die Scheibe ziehen will, muss wissen, dass er dem großen, gewaltigen Gott, dem Tone, gleich macht. Das wäre die Vermenschlichung Gottes und die Vergottung des Menschen. Wer diese Gedanken als Gläubiger nachvollziehen will, ich sag's ganz klar, lästert Gott. Jesaja 45, Vers 8, da heißt es, wehe dem, wer den Töpfer mit dem Tone gleich macht. Wehe dem, der dem Schöpfer Gott auf die Töpferscheibe zerrt. Paulus stellt weitere Fragen. Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich gemacht? Hat nicht der Töpfer Autorität, Vollmacht über den Tun aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Das andere zurückzustellen, nicht zu bearbeiten? Das kann sich Gott leisten. Nur im Blick auf alle und das Ganze. Deshalb müssen, das geht nicht anders, viele Glaubende die Auserwählung ablehnen, weil es nicht angehen kann, dass Gott einige bevorzugt und die anderen irgendwo liegen lässt. Das macht nur Sinn und Inhalt und bekommt Bedeutung im Blick auf das Ziel. Wissen Sie, liebe Geschwister, warum es so viel heilloses Durcheinander in dieser wichtigen Gottesfrage nach der Souveränität gibt? Weil man die Tiefen der Gottesgedanken und die schlichten Aussagen seines Wortes nicht glaubt und auch gar nicht denken will. Man bleibt immer nur bei der menschlichen Entscheidung und Verantwortlichkeit stehen und ist nicht bereit, von Gott aus, von den zuverlässigen Zeugnissen seines untrüglichen Wortes her, sich korrigieren und bestimmen zu lassen. Mose lernte im Umgang und in der Gegenwart Gottes die Größe und die Überlegenheit des Allerhöchsten kennen. Ist das nicht, liebe Geschwister, auch bei uns das Resultat? Bei uns, beim Lesen seines Wortes, beim Umgang mit anderen Menschen oder in den Versammlungen, in seiner Gegenwart die Größe und die Herrlichkeit, die Allgewalt Gottes kennenzulernen. Ist das nicht auch unser Verlangen, unser Bedürfnis? Wir können doch gar nicht anders. Ist immer ein klarer Maßstab. Wer Gott klein macht, unvermögend in all den Handlungen, der hat also sehr wenig Schriftgrund. Ist es uns ein Bedürfnis und ein Verlangen, dass der Vater seinen Sohn in uns groß macht? Oder geht es uns, wenn wir zu den Versammlungen kommen, nur um unsere seelischen Bedürfnisse? Hört man nicht immer wieder die Frage, dass die Verherrlichung des Christus in uns und wir mit ihm, das ist nichts für den Alltag. Da können Prediger eine 8 Tage lang von dieser Größe und Herrlichkeit predigen. Und die jungen Leute sagen, red doch mal was vom Alltag. Wir haben nichts vom Alltag. Liebe Geschwister, wenn der Glanz und die Herrlichkeit uns nicht innerlich verwandelt und die Dinge dieser Erde klein macht, dann ist nichts in der Lage. Nichts in der Lage. Dann ist es alles nur Kampf. Mit einem verlangenden Herzen betet Mose: Lass mich doch deine heilsgeschichtlichen Wege wissen. Zeige mir doch deinen Erlösungsplan mit deinem Volk Israel und offenbare du mir die Wege und Ziele deines Herzens. Lass mich deine Herrlichkeit schauen. Liebe Geschwister, wir vermissen oft solche Gebete. Wo sind die Frauen, wo sind die Männer, die um die Zielgedanken Gottes ringen für die Gemeinde und nicht nur immer ihr Ich haben, meine Not und meine Sünde und meine Schuld? Und liebe Geschwister, Lass mich deine Herrlichkeit schauen, ob wir nicht von dem Text und der Prägung eines Mose etwas lernen könnten. Und Mose stieg in der Wolke hernieder. Und Jahwe stieg in der Wolke hernieder. Und Mose stand bei ihm und rief daselbst den Namen Jahwe aus. Und Jahwe ging vor seinem Angesicht vorüber. Und Mose rief: Jahwe, Gott El, Allgewaltiger, voll Erbarmen bist du, voll Gnade, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit. Das sind echte Wesenszüge Gottes in einem Menschen, der die Größe und Herrlichkeit des Schöpfergottes erkannt hat. So ist Gott und wir bleiben der Ton in seiner gnädigen und alles erbarmenden Hand. Ihn zu erkennen, die Größe, überragt eigentlich alles geschöpfliche Denken und macht die Welt um uns sehr klein und auch sehr bedeutungslos. Wir werden von den Strahlen der Herrlichkeit seines untrüglichen Wortes ganz erfasst und gefangen gehalten. Und unsere Herzen werden gefüllt mit dem Glanz und der Größe des alles vermögenden und souveränen Gottes und Vaters. Das ist mein Ringen und ich wünsche auch ihr Verlangen, die Größe und die Erhabenheit Gottes im Herzen zu tragen. Der Herr segne dazu sein Wort. Amen.
Wir wollen miteinander beten. Wir dürfen dir danken, lieber himmlischer Vater, in Jesu Namen. Unser lieber Bruder durch dein Wort uns dich, lieber Vater, hat groß machen wollen in unseren Herzen, dass uns eine Wahrheit vor Augen gestellt wurde, die uns nur erfreuen kann, aber auf der anderen Seite auch uns belasten kann, dass so wenig dein wunderbares Gottesbild der Liebe unsere Herzen, unseren Sinn, unser Denken, unser Leben erfreut und gestaltet. Da danken wir dir, das möchten wir, glaube ich, alle tun heute Abend, die wir hier sind, dir danken, dass du uns diese Hoffnung der Herrlichkeit deiner selbst in unser Herz hineingelegt hast, dass wir auch etwas sein dürfen zum Preise deiner Herrlichkeit. Und das wirke du nun noch in den Tagen und der Woche, die wir zusammen sein dürfen, dass dies dein Wort immer wieder vor uns und in uns leuchtet, auch dass andere Menschen, dass in diese Welt hinein etwas geschieht. Denn du bist der Wirkende, du bist der Christus in uns Seiende, auf das wir dies auch vermögen, weil wir deine Darsteller sind. Danke dir dafür. Das ist ein Segenswort war heute Abend, aber für uns alle und dort, wo wir wohnen und wo wir leben. Amen.